Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Erfolg gehabt schon so mit so Katzencomics. Sie hat quasi einen Content erfunden, für den dann später ein ganzes Medium, das Internet, drumherum gebaut wurde. Und kann man so sagen, ne? Quasi. Und ist eigentlich ganz stark verhaftet, kann man sagen, aus dem Manga-Bereich. Ist aber mittlerweile von einer Vielseitigkeit, die doch weit über den Manga-Bereich hinausstrahlt, obwohl die Herkunft immer noch erkennbar ist. Deswegen erstmal mit einem kräftigen Applaus begrüßen wir ganz herzlich Olivia Viehweg.
Hallo.
Wer sie kennt, weiß, sie ist zum Beispiel beim Schwarzen Turm schon lange aktiv, hat ja auch ihren eigenen Stand, hat jetzt aber, das ist der Grund, warum wir uns hier heute unterhalten, ein richtig ordentliches, dickes Buch gemacht. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen von dir so eine Leidenschaft oder so ein Wunsch mal.
Naja, also es ist war immer ein Traum, mal einen richtig dicken Comic zu machen, also weil es halt doch was anderes, das in der Hand zu haben, als ein dünnes Heftchen.
Genau, und du hast im vorher ja auch schon Graphic Novels, sogenannte, also abgeschlossene Romane quasi in Comicform gemacht, aber jetzt ist mit Endzeit ganz aktuell dieses Buch bei Carlsen erschienen, ein wirklich beeindruckendes Werk, finde ich, in vielerlei Hinsicht, nicht nur wegen der Dicke. Aber viele werden jetzt sagen, Moment mal, Endzeit, Olivia Viehweg, das habe ich ja schon mal irgendwie gehört. Denn das ist ja gleichzeitig eine Geschichte, die dich schon sehr lange begleitet. Du hast das, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht gab es sogar noch vorher eine Fassung, aber du hast zumindest im Studium, du hast Diplomdesign in Weimar studiert. Ja. Und du hast das als Abschlussarbeit, nicht dieses Buch, sondern die Geschichte Endzeit zum ersten Mal als Abschlussarbeit gemacht.
Genau, das war damals sowas wie die Rohfassung. Die hatte im Vergleich zu dem jetzigen fast 300 Seiten, hatte die alte Fassung knapp 70 Seiten und ist mehr wie eine Kurzgeschichte gewesen. Also schon sehr anders als das jetzige Buch, aber die Figuren sind die gleichen und einige Stationen der Geschichte sind gleich geblieben. Und das war damals meine Abschlussarbeit an der Bauhaus-Uni in Weimar, weil damals dachte ich, das wäre mein letzter Comic, den ich im Leben zeichne, weil ich dachte, wenn ich jetzt ins Berufsleben raus muss, bezahlt mir die Arbeit keiner mehr. Und dachte ich, das ist die letzte Chance, jetzt so einen längeren Comic zu machen. Und danach dachte ich eigentlich, das wäre so mein Abschied. Und dann ging es aber eben super gut weiter mit Suhrkamp und mit Egmont und jetzt mit Carlsen und plötzlich bin ich doch Comiczeichnerin geworden.
Ja, man kann sagen, Suhrkamp hat ja, glaube ich, direkt auf das Erscheinen von Endzeit oder auf diese Arbeit reagiert und dir diesen Auftrag gegeben, irgendwie einen Roman oder ein Buch aus ihrem Programm irgendwie als Comic umzusetzen. Du hast dich dann für Huck Finn oder Huckleberry Finn entschieden. Hattest du vorher Mark Twain auch tatsächlich selber schon gelesen oder war das eher so für das Projekt dann erarbeitet?
Also ich bin ja extrem lesefaul, was Romane und so angeht. Also ich bin der totale Comic-Manga-Nerd und Filmfreak und ich liebe Sachbücher. Alles, was ein Sachbuch ist, verschlinge ich. Aber mit Romanen habe ich immer meine Probleme schon. Deswegen habe ich Mark Twain nie gelesen, gebe ich zu. Aber ich habe die ganzen Verfilmungen gekannt. Ja. Und dadurch war das schon bei mir so ein absoluter Liebling. Und habe dann im Zuge natürlich der Arbeit am Comic dann das erste Mal das Original gelesen.
Mein erstes Mal mit einem Roman. Irgendwie so. Nein, das war
ja
nicht
wirklich? Nein, es gibt schon noch ein paar andere, aber es ist bei mir, kommt tatsächlich seltener vor, dass ich Romane lese.
Zurück nochmal zur Endzeit. Das wollte ich jetzt noch fragen, weil das hatte ich eben nur kurz angedeutet. Die Geschichte ist also tatsächlich aber komplett alles in dem Moment entstanden, als du die Diplomarbeit da an der Uni gemacht hast. Das war jetzt nicht irgendwas, was du nochmal wieder 5 Jahre vorher eigentlich auch schon dir ausgedacht hast. Ich frage auch deshalb, ich weiß jetzt gar nicht, ist das das allererste Mal, dass quasi das Zombie-Thema dann so im Comic-Bereich ins deutsche Setting umgesetzt wurde? Oder wann kamen die Toten raus? Weil die haben ja auch so ein bisschen diese Idee genommen, wir machen mal Zombies, aber nicht in Amerika, sondern hier.
Also ich glaube, als die Idee zur Endzeit aufkam, da wusste ich von den Toten noch nichts. Die waren aber wohl schon in Arbeit und okay. Es war auch, glaube ich, das Jahr, bevor The Walking Dead, die erste Staffel, rauskam. Also es war irgendwie alles ganz frisch. Jetzt ist es ja schon total etabliert und im Massenmedium komplett angekommen. Aber damals, also so 2010, 2011, 2012, wo so die Idee aufkam und wo der Comic dann auch entstanden ist, war das noch ganz fresh.
Genau, das muss man vielleicht schon im Kopf, Hinterkopf haben. Also es war damals definitiv wahrscheinlich eine Idee, die irgendwie in der Luft lag. Deswegen ist sie dann an mehreren Stellen so ein bisschen gereift. Aber nicht, weil heute, wenn man heute denkt, ach, ein Zombie-Buch, naja, das ist ja jetzt nicht mehr so wahnsinnig originell. Aber es ist eben eine Geschichte, die ja schon sehr, also in der Form schon etwas älter ist. Warum, was war jetzt der eigentliche Anlass? Also wir kommen da ja gleich noch drauf zu sprechen, dass du auch noch eine andere, dass es demnächst Endzeit auch noch in anderer Form geben wird, nämlich als Film. Du hast ein Drehbuch dazu geschrieben. Aber was war jetzt die Motivation? Wusstest du immer schon, dass du nochmal eine andere Fassung aus diesem Comic machen willst? Oder ist das erst durch die Drehbucharbeit entstanden? Oder wie war das?
Also das ist durch die Drehbucharbeit entstanden. Also ich war ja ein Jahr in München an der Filmhochschule und habe da quasi wie so eine Weiterbildung zur Drehbuchautorin gemacht. Und in der Zeit sind auch die ersten Fassungen des Drehbuchs entstanden. Und da hat sich einfach so viel verändert. Das ist, die Welt ist so viel größer geworden. Die Entwicklung zwischen den Figuren ist größer geworden. Und ich hatte schon das Gefühl, ich muss das jetzt nochmal so machen, weil da ist so viel Kraft und Liebe und so nochmal in die Geschichte reingegangen, dass ich es einfach nochmal genauso machen wollte, wie ich es im Kopf habe.
Wie ist denn das überhaupt, wenn man an die Drehbuchschule kommt? Ich meine, als Comiczeichner oder Comiczeichnerin ist man ja normalerweise eher Autodidakt. Das heißt, man guckt sich Zeichnungen an, versucht selber so ein bisschen zu zeichnen. Dann fängt man eventuell an, wenn man das Talent hat, auch Geschichten zu schreiben und erstellt im Grunde ja wahrscheinlich auch ein richtiges Drehbuch im Grunde vorher?
Ja, also ich war ja auch total überrascht. Also ich dachte, dass ich als totaler Quereinsteiger da nach München komme und mit den anderen Teilnehmern, die schon Erfahrung im Drehbuchbereich haben, dass ich da der totale Anfänger bin und mit denen überhaupt nicht mithalten kann. Aber es ist doch, dass man durch den Comic so krass geschult ist, szenisch zu denken und immer in Bildern und visuell, und dass ich gemerkt habe, dass mir das nicht so schwer fällt, wie ich das erwartet habe. Und es ist ja dann eben auch am Ende des Jahres, hat es ja den Preis gewonnen, und es war so die totale Bestätigung, okay, das es funktioniert.
Ja. Genau, du, der Tancred-Dorst-Preis war das, ne? Genau, den hat das Drehbuch bekommen. Und war dann auch klar, dass eine Verfilmung folgt, oder ist da sowas dann immer noch mal eine unfassbar lange Strecke, bis dann wirklich jemand sagt, na, dann machen wir jetzt auch was draus? Weil ein Drehbuch alleine, das ist ja, ist zwar sehr schön, aber das ist ja eigentlich noch nichts. Das muss ja irgendwie umgesetzt werden.
Genau, also das ist schon noch eine sehr lange Reise, die dann ansteht. Und es war dann so, dass in München dieses Projekt präsentiert wurde. Also alle haben ihre Drehbücher vorgestellt. Jeder hatte eine Minute Zeit, musste auf der Bühne irgendwie sagen, hier, darum geht's, spannende Handlung, Horror und so weiter. Und am Ende haben sich dann Leute bei mir vorgestellt von Filmfirmen, die eventuell Interesse hatten. Also es waren dann am Ende tatsächlich um die 30, die das Drehbuch lesen wollten. Und also es war ein total abgefahrener Tag. Und dann habe ich mich für die Firma in Erfurt entschieden, die Grown-Up Films, die vorher die Paula Modersohn Becker Verfilmung gemacht haben. Die hast du vielleicht schon mal gesehen, ein ziemlich großer, aufwendiger Film. Und mit denen sind wir das dann angegangen. Und im Gegensatz zum Comic-Bereich, wo ja der Druck eines Buches vielleicht ein paar tausend Euro kostet, kostet die Produktion eines Filmes ja ab 1 Million. Also, und das, also Endzeit hat dann das Budget von 2 Millionen gebraucht, um irgendwie überhaupt erzählen zu können, was wir wollten. Und da muss man dann schon ganz schön Klinken putzen oder überall das einreichen. Und das ist, also ist immer unsicher, ob man das Geld überhaupt zusammenkriegt.
Ja, das wissen wahrscheinlich die meisten nicht, aber Zombies haben halt auch einfach einen unfassbar hohen Tagessatz von der Gewerkschaft.
Genau.
Warst du da selber beteiligt, was das, was diese Geldgeschichten angeht? Oder hast du zumindest mitbekommen, wie das vonstatten geht? Oder hat man dich da sogar vielleicht sogar als die eigentliche Figur, als die Person, die quasi hinter der ganzen Sache steht, mit der Idee vorgeschickt? So, frag mal.
Also die Autoren werden da zum Glück nicht vorgeschickt, okay, weil die haben genug anderen Stress während der Arbeit an so einem Projekt. Und an der Finanzierung war ich zum Glück nicht beteiligt, weil das ist, glaube ich, auch ein wahnsinniger Akt. Also da überall zu gucken, wo das Geld herkommt. Und das musste ich zum Glück nicht machen.
Und wann hast du angefangen, die Comic-Umsetzung zu machen? War das dann auch noch parallel zu der Arbeit? Das ist ja doch eine relativ stelle mir das dann eigentlich relativ viel Arbeit vor, alles um dieses Thema herum.
Also es war ungefähr, als ich die letzte Fassung des Drehbuchs abgegeben habe, habe ich dann angefangen, den Comic umzusetzen. Also da war alles noch ganz frisch, da war alles noch im Kopf präsent und da ging es dann los. Und es war ein sehr knapper Zeitplan und es war immer so, ja, Buchmesse 2018 und bis dahin musst du es schaffen und ich habe es auch ganz knapp tatsächlich geschafft und sitze jetzt heute hier und kann es noch gar nicht fassen, dass dieses Buch jetzt existiert.
Und wie sieht es jetzt aus mit der mit den Unterschieden? Also mich würde jetzt doch mal interessieren, hast du dich dann jetzt sklavisch quasi an dein eigenes Drehbuch gehalten? Und wie ist auf der anderen Seite auch die Erfahrung beim Film? Hat man da sich genau an das gehalten oder musstest du da ständig nochmal umschreiben oder hast sogar mitbekommen, dass da noch Sachen geändert wurden?
Also ich habe mich im Comic am Anfang gefühlt schon sklavisch an meine eigene Vorlage gehalten, habe dann aber gemerkt, dass der Comic mehr Dialoge braucht. Also wir hatten so in der Drehbucharbeit ständig Dialoge rausgeschmissen. Es war immer so, du schreibst irgendwie, die Figuren unterhalten sich am Ende so, lassen wir alles weg. So, und am Ende stehen sie dann da und man denkt sich dann halt oder man kann dann erraten, was bei denen jetzt vorgeht. Die müssen es nicht aussprechen. Und ich habe dann einfach so nach 10, 15 Seiten gemerkt, das funktioniert im Comic einfach nicht. Und ich hasse selber Comics ohne Text tatsächlich. Also gibt's ganz wenige, die ich mag. Und dachte ich, die müssen wieder mehr miteinander reden. So. Und das ist meine Erfahrung jetzt aus der Arbeit, was eben der Unterschied ist zwischen Film und Comic.
Da muss ich jetzt die Frage natürlich zwischenschieben, wie weit ist denn der Film jetzt eigentlich? Also gedreht wurde ja schon, aber das heißt ja noch nicht, dass er fertig ist.
Also ich bin nicht in alle Schritte involviert und das ist bei Autoren im Moment noch nicht so, dass die überall mitreden dürfen oder mit drinstecken. Und also es ist gerade im Schnitt und geplant, wenn alles gut geht, wäre der Kinostart 2019.
Kommen wir jetzt mal zum Inhaltlichen zurück. Es gibt ja, wir sehen sie da und wir sehen sie... Na, da hinten jetzt gerade nicht. Zwei Hauptfiguren, Vivina und Eva. Für alle, die das Buch jetzt gar nicht kennen, also wir haben jetzt immer nur gesagt Zombies, das ist so das große Oberthema, dann hat man zwar auch immer schon eine grundsätzliche Vorstellung, aber relativ entscheidend, ich habe schon gesagt, ist, dass du das Ganze ja ins Deutsche erstmal umgesetzt hast, ganz konkret in eine Gegend, die du kennst, weil es spielt ja sozusagen zwischen Weimar und Jena. In Jena bist du geboren, in Weimar hast du studiert. Das heißt, die Recherchen waren wahrscheinlich schmal für zumindest die optischen Recherchen.
Also ich hatte keine großen Recherchekosten, also keine großen Reisen.
Und es geht eigentlich quasi, es spielt ja im Wesentlichen zwischen den beiden Städten. Also am Anfang ist man noch in Weimar, weil wir also im Buch, anders als glaube ich in dem Endzeit vorher, wo es nur um die Zugreise geht, ja, sind wir am Anfang noch in einer Anstalt in Weimar und dann treffen sich mehr oder weniger zufällig diese beiden Protagonistinnen aber in einem Zug, der eigentlich menschenlos zwischen den beiden Städten als Güterexpress hin und her fährt. Allerdings fährt der Zug dann nicht bis ans Ende, bis ans Ziel und die beiden sind gezwungen auszusteigen und sich auf eigene Faust, kann man sagen, nach Jena durchzuschlagen. Und was ich ganz interessant finde, Jena sieht man eigentlich fast nicht. Also man sieht es kurz am Ende, aber von Jena erfahren wir also nichts. Also ist das quasi schon der zweite Teil dann eventuell, den du dir noch vorhältst?
Ja, das ist so lustig, weil seit ich dieses Ding irgendwie 2012 oder so rausgebracht habe, kommen immer wieder Leute und fragen, wie ist es denn mit dem zweiten Teil? Und wenn es einen zweiten Teil geben sollte, dann wird er auf alle Fälle im Schnee spielen, weil der erste hat im Sommer gespielt und der zweite ist dann im Schnee. Und vielleicht spielt er auch in Jena, aber... Es hat sich bis jetzt nie ergeben, irgendwie weiterzudenken, weil erstmal hatte ich das Gefühl, dass die Figuren jetzt auserzählt sind und dass man Jena nicht so komplett sieht oder auch nicht erlebt, wie die Stadt funktioniert, welche Regeln sie hat, war für mich nicht so wichtig, weil es ist mehr so ein Symbol der Hoffnung. Also sie fliehen von der einen Stadt und wollen einfach an einen anderen Ort und das könnte alles sein. Es ist halt diese Stadt und deswegen reicht es, einmal die Skyline zu sehen.
Genau, also es ist ja auch ein relativ klassisches Drehbuchmotiv, so das eine, wo man hin will, aber es geht nicht darum, da zu sein, es geht mehr darum, ein
Ziel
zu haben.
Der Weg ist das Ziel.
Und was Ähnliches, fast schon wie der MacGuffin bei Hitchcock in gewisser Hinsicht. Ne?
Könnte man sagen.
Und wie ist das bei dir? Du bist stilistisch sehr vielseitig, finde ich, mit deinen Geschichten. Da ist die Frage nahe, als Autorin lässt du sehr viel einfließen von dir? Steckt von dir persönlich viel in einer oder von beiden Figuren? Oder bist du eher so die distanzierte Autorin, die wirklich sehr Geschichten erzählt und sagt, das hat mit mir eigentlich, außer vielleicht unbewusst, nichts zu tun?
Also ich habe mir vor allen Dingen während der Drehbucharbeit, die ja wirklich fast 3 Jahre gedauert hat, also wo man dann auch versucht, so psychologisch an den Kern der Figuren mal ranzukommen, auch immer wieder gefragt, ja, welche von beiden wärst du denn jetzt in so einer Apokalypsensituation? Und ich kann das bis jetzt nicht beantworten und denke, dass es wahrscheinlich eine Fusion aus beiden ist. Also das, die eine ist das Opfer und die andere ist mehr der Täter und ich weiß es nicht, wie ich wäre. Also das ist wahrscheinlich irgendwie eine Mischung.
Das wirft gleich noch die Frage natürlich nach. Du hast jetzt also keine der Hauptrollen gespielt, aber gibt es ein Cameo? Bist du im Film drin?
Darf man das verraten? Wenn sie es nicht rausgeschnitten haben, bin ich vielleicht sogar kurz von hinten zu sehen.
Okay, zusammen mit Stan Lee oder der ist da in dem Falle nicht dabei?
Der steht hinter einer Säule.
Sehr gut. Du hast, wir haben es, glaube ich, falls, ja, es läuft tatsächlich durch, also da oben waren jetzt auch, glaube ich, schon, wahrscheinlich war es schon mal zu sehen, glaube ich, ja genau, also die Fotos, das bist, glaube ich, du mit den beiden Hauptdarstellerinnen, ne, unter anderem.
Genau.
Ne? Ja, da kann man das da sehen, da hast du es am Set besucht und hast auch mal so kritisch links, rechts geguckt und gesagt, Moment mal, das war doch gar nicht so vorgesehen, wie sieht denn das aus, habe ich mir das nicht gedacht oder wie schwierig ist das eigentlich, wenn man so das Gefühl hat, jetzt Drehbuch. Du hast dein Drehbuch relativ, wie du gesagt hast, sklavisch bearbeitet. Was da passiert, weißt du jetzt gar nicht so genau. Ist das eigentlich das erste Mal in dieser Form, dass du so etwas weggegeben hast von deinen Geschichten? Ja, ne?
Ja, es ist das erste Mal.
Wie ist diese Erfahrung?
Aber ich finde, es ist wichtig, dass man den Leuten vertraut, denen man das übergibt. Und deswegen ist es, finde ich, auch für die Autoren wichtig, alle kennenzulernen, die beteiligt sind und irgendwie so das Gefühl zu haben, okay, denen kann ich jetzt das Baby anvertrauen. Und ja, so ein Besuch am Set ist, man ist irgendwie so ein bisschen innerlich eingefroren, weil man gar nicht weiß, welche Gefühle jetzt da gerade die Oberhand haben, ob man überwältigt ist, weil am Horizont lauter LKWs stehen, nur mit Filmequipment und du denkst, die sind jetzt hier, weil ich dieses irgendwie im Schlafanzug dieses Drehbuch geschrieben habe, keine Ahnung. Oder ob man denkt, oh Gott, die machen was ganz anderes, als ich das vorhatte. Und aber also der eine Tag, vor allen Dingen als ich da war, war einer ganz schlimm im Sommer. Also es waren irgendwie 40 Grad und also genau das, was ich geschrieben habe, aber es war die Hölle für alle, die dort den ganzen Tag stehen mussten. Und ich hatte, glaube ich, ziemliches Mitleid, weil ich durfte irgendwie nach 2 Stunden durfte ich mich wieder in den Schatten stellen, aber die mussten da halt brutzeln.
Genau, die Protagonisten leiden ja sehr unter
genau, die mussten an dem Tag das Leiden nicht spielen.
Ja, das ist Method Acting, wunderbar. Da hat man vielleicht auch ein bisschen Kosten gespart, indem man es einfach heiß macht. Dann braucht man nicht irgendwie mit Tricks noch hinterher Schweißperlen oder sowas drauf machen. Ist es ein tricktechnisch aufwendiger Film, weißt du das? Also hat man da mit dir gesprochen? Ich meine, du weißt es ja selber, oder ist es eher, oder hält es sich in Grenzen?
Also wir haben ja einige Zombies drin, die weiße Augen haben und allein das war schon ein Riesenproblem, weil nicht jeder verträgt Kontaktlinsen oder die sind halt aufwendig und teuer. Und also bei den beiden Mädels haben wir jetzt nicht so tricktechnisch viel Aufwand, aber tatsächlich alles, was Zombie ist, ist aufwendig. Und dann haben wir ja auch eben welche, die nicht nur bluten, sondern wo auch irgendwelches Gestrüpp rauswächst und tralala. Mhm. Und jede kleine Wurzel im Gesicht kostet halt extra.
Also aufwendige Maske. Aber stimmt, ich habe gerade selber gemerkt, als ich die Frage gestellt habe, dass ich ja im Augenblick, gehen wir ja noch davon aus, dass im Film das passiert, was eigentlich auch im Buch passiert. Also wird man das Buch dann auch als Buch zum Film vermarkten können oder denkst du schon, dass das sich ein bisschen sehr stark unterscheiden wird, doch in einigen Sachen?
Also ich habe schon drauf, ja, also es ist teilweise sind Sachen, die passieren, die aus älteren Fassungen sind, die dann abgelehnt wurden, wo ich aber irgendwie nicht einverstanden war und wo ich dann gesagt habe, na okay, dann mache ich das halt so im Comic, wie ich es immer wollte. Und das wird auf alle Fälle anders sein, weil der Film sich an das neueste Drehbuch gehalten hat. Und wie es am Ende aussieht, das entscheidet ja auch viel der Schnitt. Also es kann ja auch passieren, dass plötzlich irgendwas weg ist, was vorher da war oder was anderes umgedeutet wird. Also da liegt sehr viel Macht drinne, auch nochmal zu bestimmen, wie der Film gesehen wird. Und wenn dann die Musik dazu kommt, dann kann man die Tonalität noch ganz anders bestimmen. Also vielleicht ist der Comic dann viel fröhlicher als der Film oder andersrum, man weiß es nicht. Also das wird man am Ende dann wissen.
Okay, du bist jetzt in diesem Falle also ziemlich erfolgreich, kann man schon sagen, zweigleisig gefahren. Wie sieht das dann aus? Passt natürlich jetzt gut zum Thema Zombies. Hast du Blut geleckt? Sprich, wirst du jetzt eigentlich, wenn du ein Projekt machst, ein Comic-Projekt, wieder gucken, dass es auch noch gleichzeitig irgendwie als Filmdrehbuch existiert? Oder meinst du, das war jetzt erstmal deine letzte, also die letzte mit Sicherheit nicht, aber bis in näherer Zukunft erstmal die letzte Filmdrehbuchgeschichte? Oder möchtest du das ganz schnell gleich wieder machen?
Also es ist... Man ist da so ein bisschen ambivalent, weil immer wenn man an dem Comic sitzt, und ich habe ja wirklich ein Jahr krass dran gewerkelt und geschuftet, und dann ist immer so, ich zeichne nie wieder einen Comic, nie wieder. So, und dann hast du das Buch in der Hand und denkst, ach, nächstes Jahr irgendwie nochmal. Und so ist es auch mit der Arbeit am Dreh, wo ich halt gesagt, nee, also das tue ich mir nicht nochmal an. Und aber dann, wenn's dann eben mit dem Abstand ist, also es ist wahrscheinlich wie mit dem Kinderkriegen. Wobei ich nicht vorhabe, nochmal Kinder zu kriegen, aber...
In dem Buch ist mir aufgefallen, dass die Kolorierung sehr schön ist. Also das, was, finde ich, also abgesehen von den Zeichnungen erstmal einen sofort anspricht, sind die Farben. Die hast du nicht ganz alleine gemacht, du bist schon dabei beteiligt gewesen, also mit Leuten.
Also ich habe den größten Teil der Seiten habe ich tatsächlich selber koloriert, aber es war einfach ein extrem knapper Zeitplan. Und ich habe eine ganz tolle Kollegin, die Ines, die gerade da drüben am Stand für mich verkauft und mich jetzt geschockt anguckt. Die ist selber Comiczeichnerin und zwar eine sehr gute, und die hat mir schon bei einem früheren Projekt geholfen, und die hat dann einfach in der ganz heißen Phase extrem viel Seiten für mich koloriert. Und dann habe ich noch den Adrian vom Bauer, den ich auch gut kenne, der hat dann wirklich am Ende, als es super knapp war und ich so kurz vorm Herz Kasper war, hat er mir auch noch geholfen, und die haben echt eine ganz tolle Arbeit gemacht, und jemand von außen wird, glaube ich, nicht erkennen, welche Seiten von mir sind und welche Seiten von den anderen, weil es einfach super gut funktioniert hat.
Also okay, ja, das ist interessant, also es ist richtig nach Seiten getrennt, nicht nach irgendwie Aufgaben.
Nee, ist nach Seiten getrennt.
Ah ja, also eine interessante Aufgabe für alle absoluten Experten, trotzdem mal es zu probieren, es rauszufinden, aber wahrscheinlich geht's nicht.
Ja, der Tipp ist, auf die Formation der Wolken zu achten, da hat jeder seine eigene Handschrift.
Okay, an den Wolken kann man die einzelnen die Mitarbeiter erkennen. Wie ist deine Arbeit, deine Arbeitstechnik ansonsten? Du, wie viele Vorscribbles, auch wiederum Drehbuchähnliche, es gibt ja auch die sogenannten Storyboards beim Film. Hast du das gezeichnet für den Film oder gab es eins?
Also ich habe das nicht gezeichnet. Okay, also die Auflösung des Films, so nennt man das, also ja, quasi wo die Einstellungen und so weiter festgelegt werden, das machen Regie und Kamera, und die waren da auch quasi die kreative Einheit, die das gemacht haben. Und irgendwie, ich meine, ich hatte die Arbeit am Comic, ich weiß nicht, ob ich jetzt so scharf drauf gewesen wäre, das auch noch selber zu machen.
Ja, also ja, das stimmt. Also das ist interessant. Also du hast auch nicht, es gibt ja, ich weiß gar nicht, es gibt ja unterschiedliche Drehbücher, es gibt ja auch welche, wo schon gleich steht, amerikanisch, Einstellung irgendwie so, white, wir sehen jetzt das und das ganz genau.
Ich habe schon manchmal so Hinweise gegeben, aber ich habe die Einstellungen nicht festgelegt.
Vorgegeben. Nee. Okay, ja. Wie sieht dann jetzt deine Arbeit aus? Also wie viele Vorzeichnungen existieren, bis du eine Seite dann irgendwie angehst? Und worauf arbeitest du eigentlich? Oder hast du hier gearbeitet?
Na, das erste ist immer der Text, und dann wenn der geschrieben ist, drucke ich mir den aus. Der liegt dann auf meinem Arbeitsplatz. Und das nächste ist dann ein Buch, was ich habe, mit weißen Seiten, und da lege ich dann die Seiten fest, und ich arbeite 100% chronologisch. Also es gibt ja auch andere Leute, die sagen, ich zeichne erst den Schluss und dann den Mittelteil. Das mache ich überhaupt nicht. Also ich kann es nicht. Ich muss wirklich bei der ersten Seite anfangen und dann geht's weiter. Und irgendwann ist es vorbei und dann klappe ich das Buch zu und dann ist das komplette Storyboard fertig und dann wird der Comic genauso chronologisch gezeichnet. Also es ist höchstens so, dass wenn das Ding fertig ist, dass ich dann merke, hier müssten noch zwei Seiten rein, um irgendwie so eine Atempause zu geben. Das mache ich dann tatsächlich im Nachhinein. Aber ansonsten bin ich total Chronologie-Junkie.
Okay. Und du, welche Technik verwendest du? Also arbeitest du digital oder ist das alles analog?
Also ich arbeite noch viel analog, weil ich tatsächlich, also was das reine Zeichnen, also die Outlines angeht, am Rechner noch nicht so gut bin. Also es gibt Leute, die sind da totale Meister, aber bei mir sieht es besser aus, wenn ich es auf Papier mache. Also es ist tatsächlich, es gibt eine Vorzeichnung mit Blau, dann gibt's die Reinzeichnung in Schwarz, das scanne ich. Und die Farben, die kommen dann im Photoshop. Und bei Endzeit kommt noch dazu, man sieht es jetzt hier auf der Seite ein bisschen, diese bräunlichen Zwischentöne, das ist nochmal mit flüssiger Tusche, also mit dem Pinsel aufgetragen. Also einfach, um das so ein bisschen organischer zu machen, weil so Sachen, die extrem nach digital aussehen, ist nicht ganz meins.
Ich glaube, das ist auch das, was unter anderem diesen Eindruck mit der, was ich meinte, dass die Farben einen so anspringen, ja. Und das ist eben nicht, man hat zwar das Gefühl, es könnte digital entstanden sein, aber es wirkt deutlich.
Das ist eine gute Mischung.
Ja, es wirkt lebendiger dadurch. Das finde ich auch. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gelungen, ja.
Danke.
Und das heißt, du hast jetzt gesagt, ein Jahr war die Arbeit an dem Buch, und du arbeitest ja nun, du machst ja vieles, du verdienst dein Geld ja auch mit diesen Dingen, du illustrierst aber auch Kinderbücher im verhältnismäßig klassischen Stil, wie man das so von Kinderbüchern tatsächlich gewohnt ist. Ist das für dich so eine Umstellung, also oder musst du dich da so ein bisschen dann zwingen, oder machst du das eigentlich auch mit der gleichen Freude und Leidenschaft?
Also die Kinderbuchillustrationen sind die Sachen, wo ich eine Hirnhälfte immer ausschalte.
Okay.
Weil das sind vorgegebene Texte von Autoren, und ich muss nicht alles da reinlegen. Also das ist reine Auftragsarbeit. Ich mache das auch gerne, aber das ist wesentlich weniger Stress und wesentlich weniger Leidenschaft tatsächlich. Also es ist einfach meine eigene Geschichte. Da ist die 100% Verantwortung auf deinen Schultern, und das ist für mich was komplett anderes.
Aber wahrscheinlich wesentlich mehr oder zumindest gutes Geld dann, ne, was man damit ja auch verdienen kann. Das ist ja immerhin auch nicht ganz unwichtig, wenn man heutzutage als
Also im Kinderbuchbereich Zeichner, verdient man mehr.
Ne? Das meine ich doch.
Ja, genau.
Ja, das meine ich doch, genau. Ja. Also insofern ist es nicht ganz falsch. Musstest du diese Sachen dann an die Seite stellen, oder musstest du das schon alles immer auch weitermachen und konntest sozusagen den Comic in der, ich will jetzt nicht sagen freien Zeit, aber in der Zeit, die verblieben ist, machen, oder hattest du das mehr so wirklich dann, hattest du einen Vorschuss, dass du sagen konntest, ich mache jetzt wirklich Endzeit, ein Jahr lang und nichts anderes?
Also finanziell gesehen muss man immer alles gleichzeitig machen. Also wenn ein Auftrag reinkommt, dann musst du den machen. Also soweit bin ich noch nicht, dass ich da sagen könnte, nee, danke, behaltet euer Geld, fragt mal nächstes Jahr, wenn ich fertig bin mit meinem Comic. Also das geht nicht. Ich habe teilweise wirklich in der schlimmsten Stressphase von Endzeit noch irgendwie so ein Kinderbuch durchgekloppt. Aber solange am Ende alle zufrieden sind, denke ich, war die Arbeit in Ordnung.
Genau, das ist das, worauf es unterm Strich dann ankommt. Genau, es ist ja auch andersrum, es gibt wahrscheinlich zwei, wenn überhaupt, Comiczeichner oder drei in Deutschland, die in der Situation vielleicht sind, die du gerade beschrieben hast, dass sie sagen können, nö, lasst mal, sondern die meisten müssen ja auf diese Weise noch irgendwie gucken, wie sie ihr Geld verdienen. Was ist denn jetzt aber bei dir ganz konkret, was wird denn jetzt bei dir das nächste Projekt tatsächlich sein? Was machst du jetzt nach diesem schweren Buch, nachdem du jetzt schon gesagt hast, vielleicht doch wieder ein Comic für nächstes Jahr?
Ja, mal sehen.
Du hast doch bestimmt schon Ideen, ganz viele, ne?
Also ich habe das Buch ja Mitte Januar in den Druck gegeben. Das ist noch nicht so lange her, und hatte mir dann erstmal versprochen, also ein bisschen im luftleeren Raum treiben zu dürfen und wieder ein Mensch zu sein, weil es war wirklich die letzten Monate, also habe ich gedacht, das ist zu krass. Also das kann ich nicht. Und deswegen, also ich habe jetzt ein eventuell neues Projekt, das ein Drehbuch werden könnte, was ich auch zum Filmfest in München pitchen darf wieder. Das hat sich jetzt ergeben, da freue ich mich total drauf. Und ansonsten möchte ich gern noch ein Buch mit dem Axolotl machen. Das ist so eine Figur von mir, wo ich schon ewig vorhab, das zu machen, und habe mir versprochen, 2018 ist das Jahr des Axolotl.
Okay, das wird also die Arbeit dann in diesem Jahr wahrscheinlich wesentlich prägen, ja.
Ja, mal gucken.
Jetzt hast du gesagt, Film hast du gemacht, und du wirst auch wieder ein neues Drehbuch machen. Wäre jetzt in der heutigen Zeit tatsächlich nicht auch nochmal könnte nicht auch schon so der Gedanke aufkommen, die nächste Station, die wir jetzt erobern wollen, ist Netflix, dass man sagt, wir gucken jetzt mal, ob wir da ein Projekt machen?
Das wäre natürlich sehr geil, aber erstmal an die Leute rankommen und dann auch erstmal ernst genommen werden. Also ich glaube, dass die von Netflix, die sind eher so, also wenn jetzt der Film ein Erfolg ist oder wenn die den super geil finden, dann kommen die auf dich zu. Also ich glaube, im Moment hat es keinen Sinn, auf die zuzugehen, weil das wollen alle. Also ich glaube, die gucken eher, was ihnen gefällt und was erfolgreich ist, und dann würden die einen ansprechen, und keine Ahnung, also das wäre natürlich toll, aber das kann ich nicht forcieren, das ist eine Glückssache.
Ja gut, aber vielleicht reicht es ja auch schon, also wenn der Film tatsächlich so gut wird, wie er ja hoffentlich wird, ne? Bist du ist schon ein Premierentermin gibt's aber noch nicht, ne? Weil du sagtest wahrscheinlich 2019. Nee,
solange sie noch im Schnitt sind, ja, genau. Es kommt immer darauf an, auch auf welchem Festival der dann vielleicht Premiere hat, danach richtet sich dann vielleicht auch, wann die Premiere ist und das ist momentan, also jetzt haben wir Frühjahr 2018, also ja, im Film hat alles immer so ein bisschen länger.
Hast du denn aber was, also aber konkret abgesehen davon, dass du mal bei den Dreharbeiten warst, hast du auch schon von den gedrehten Sachen was gesehen oder hält man das sozusagen vor dir so ein bisschen?
Nee, ich habe schon gesehen, also quasi das, was die jeden Tag gedreht haben. Okay. Und habe mir da schon ein Bild machen können und es gibt einige sehr, sehr geile Szenen, die, sagen wir mal, jetzt Walking Dead in nichts nachstehen.
Das ist schon mal ein gutes Versprechen. Wir sind ja hier unter uns. Du kannst ja mal sagen, wie zufrieden warst du denn mit der Auswahl der Hauptdarstellerin? Waren die so, dass du gesagt hast, hui, die, ja, habe ich mir so gedacht, oder musstest du erst mal schlucken und hast dann erst hinterher gesagt, ja, doch nicht schlecht, oder?
Also ich finde die beiden ganz toll, die das jetzt gemacht haben. Ich hatte vorher andere im Kopf, aber das ist natürlich erstens als Autorin hat man wahrscheinlich immer noch mal einen anderen Blick da drauf und die Regie sagt dann aber, nee, ich würde lieber mit der arbeiten, weil die halte ich für talentierter oder die kann das besser abrufen und so oder die eine sieht zu jung aus, die andere zu alt. Also das sind so lauter Sachen und dann haben wir ja auch ZDF und Arte mit dabei gehabt, die dürfen ja dann auch noch mal mitreden und also das ist ein ewig langer Prozess gewesen, aber ich denke, wir haben da zwei ziemlich tolle Frauen für gewonnen.
ZDF und Arte sind auch noch involviert, das heißt, da wird der Film dann auch noch mal irgendwann wahrscheinlich
laufen. Also das ist damit dann nach dem Kino wird dann
Auswertung.
Hoffentlich irgendwann, wahrscheinlich erst auf Arte, dann auf ZDF. Ich weiß nicht, wie die sich da absprechen, das keine Ahnung.
Na, das ist ja, da wird ja, also ich meine, hast du da nicht manchmal auch fast Angst, dass dann Endzeit jetzt so als ewig, dass das an dir kleben bleiben wird, dass du jetzt über Jahre hinaus die Frau von Endzeit sein wirst? Auf der anderen Seite machst du so vieles jetzt schon, dass es wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, oder?
Nee, also da habe ich eigentlich keine Angst, weil das ist jetzt, ich verlasse mich ja nicht nur darauf, sondern ich zeichne genauso gerne süße, dicke Katzen und das ist nochmal eine komplett andere Welt und ich lebe gerne in den verschiedenen Welten und ich stehe ja total hinter Endzeit. Das ist so bisher das geilste Ding, was ich gemacht habe und damit irgendwie verknüpft zu werden, wäre völlig okay.
Das stimmt. Ich finde es aber sehr interessant, dass du aus meiner vorsichtigen Wahrnehmung würde ich sagen, du bist eine der wenigen Künstlerinnen oder der wenigen Künstler allgemein, die das so hingekriegt haben und machen, dass sie quasi spürbar aus sehr vielen verschiedenen Welten kommen, sehr viele verschiedene Welten auch mögen, also auch in dem, was du so als Nerdtum und so bezeichnet hast, so Science-Fiction und Fantasy und dabei eben auch dann wiederum Manga-Welten, aber auch andere Comics, die du gelesen hast. Und man hat tatsächlich bei dir so dieses Gefühl, dass da spürbar aus allen Bereichen was reinkommt. Also deine Erzählweise ist, glaube ich, sehr stark schon dem Manga geschuldet.
Absolut, ja.
Aber eben, man merkt eben auch viel mehr noch als bei vielen anderen, dass da eben ganz viele andere Sachen auch noch so ein bisschen mit reingehen. Also dieses Amalgam, hast du da, war das eine, ist wahrscheinlich für dich jetzt vielleicht auch schwer zu beantworten, aber oder war das ein schwieriger Prozess oder war das tatsächlich ganz natürlich, dass du gemerkt hast, nö, wieso, ich interessiere mich dafür, dann sehen die Sachen halt auch ein bisschen mal danach aus und mal danach aus.
Also ich habe mein ganzes Handwerkszeug vom Manga gelernt, also ich lese auch bis heute wahnsinnig gerne Mangas, also ist mehr als westliche Comics und habe eigentlich, bis ich angefangen habe zu studieren, immer gedacht, ich werde Manga-Zeichnerin, bin dann aber natürlich auch damit konfrontiert worden, wie schwer das ist, in Deutschland wirklich Manga-Zeichner zu werden. Also es gibt eben ganz wenige, die das wirklich auch machen und ein bisschen was damit verdienen. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich ganz viele Leute kennengelernt, die komplett andere Stile hatten oder auch Dozenten, die vielleicht auch Vorbehalte gegenüber Manga hatten. Und das ist einerseits ist das doof. Also wenn man gesagt bekommt, ne, das sieht ja aus wie aus der Retorte so oder es sieht ja nur nach Manga aus, mach doch mal was anderes. ist einerseits blöd, aber andererseits finde ich es auch gut, einfach herausgefordert zu werden und nicht immer so im eigenen Saft zu bleiben. Und ich finde, diese Fusion aus diesen Sachen ist dann ganz natürlich entstanden. Und es war dann vielleicht so der Durchbruch, dass Suhrkamp irgendwie diesen Huck Finn gemacht hat, der auch sich so zwischen Manga und westlichem Comic bewegt und teilweise in der Redaktion für Aufschrei gesorgt hat, weil also zwischenzeitlich wurde dieses Projekt gestoppt.
Ach ja?
Weil andere Redakteure, die quasi mitbekamen, dass dieses Buch jetzt gemacht werden soll, gesagt haben, das wollen wir nicht bei uns. Und es hat sich dann aber mein Redakteur durchgesetzt und gesagt, nee, wir machen das jetzt. Und dann war der sehr erfolgreich und sie haben ihn nach Frankreich und Spanien verkauft. Und ich glaube, dann waren die Leute auch okay damit.
Du hättest also fast eine Palastrevolution bei Suhrkamp angezettelt gewissermaßen.
Ich habe davon nicht so viel mitgekriegt. Bei mir wurde es erst gesagt, als das Problem gelöst war, natürlich gedacht, oh Gott, der jetzt mitten im Arbeitsprozess sagen, der Verlag will dein Buch nicht mehr. Das haben sie nicht gewagt, aber es war dann eben danach so, ja, es war etwas kritisch, aber wir haben es geschafft.
Das war dann ja, 2013 war das, ne?
Das war 2013, ja.
Also insofern, naja gut, also man sieht immer wieder, dass so man glaubt auf der einen Seite, der Comic als solches ist schon so lange so etabliert in Deutschland, auf der anderen Seite kann ein einfaches, in Anführungsstrichen, Comic-Projekt einen Verlag fast noch in eine Krise stürzen.
Ja.
Das ist schon immer noch auf die andere Seite des Ganzen, dass das immer noch nicht so ganz einfach ist manchmal. Wie sieht es denn jetzt bei Endzeit aus? Das ist ja eigentlich auch ein Buch, ein Projekt, ein so schönes Objekt, das schreit ja geradezu danach, ins Ausland verkauft zu werden. Gibt es da schon Pläne nach Frankreich oder vielleicht sogar gespiegelt nach Japan?
Also ich glaube, wenn die Japaner westliche Comics machen, dann bringen sie in westlicher Leserichtung. Okay. Aber westliche Comics nach Japan zu bringen, das ist die Königsdisziplin. Also die haben so viel eigenen Kram, die haben eigentlich keinen Bedarf an deutschen Comics. Genauso wie die Amerikaner. Aber den nach Amerika zu verkaufen, wäre ziemlich, ziemlich cool. Aber
da gibt es ja eine Independent-Szene, sag ich mal, die verkauft dann zwar nicht so viel, aber da würde es ja, glaube ich, schon gut reinpassen, oder?
Aber das Land ist einfach viel Comic-affiner und hat viel mehr Künstler und was brauchen die jetzt noch den deutschen Comic? Also es ist ein bisschen einfacher nach Spanien und nach Frankreich, die einfach traditionell ein bisschen mehr Interesse daran haben, was in den Nachbarländern passiert. Und mal sehen, aber Amerika wäre super, wäre ich dafür.
Was sind denn die aktuellen Comic-Bereiche, die dich momentan besonders interessieren, die dich gerade als Künstlerin, wo du selber sagst, oh, das lese ich sehr gerne, da ziehe ich vielleicht auch noch so ein bisschen was raus, also sowohl im europäischen Bereich als auch im japanischen oder im amerikanischen Bereich. Kannst du da was nennen? Gibt es da Serien oder Projekte, die dich gerade besonders begeistert haben?
Also der letzte, der mich extrem geflasht hat, war This One Summer. Ich glaube, im Deutschen heißt er Ein Sommer am See.
Ein Sommer am See, ja.
Ja, bei Reprodukt, glaube ich, ist der erschienen. Und ist so eine Coming-of-Age-Geschichte, was in Deutschland ja sehr schwer immer an den Mann zu bringen ist, weil wir eigentlich keinen so richtigen Markt für Jugendcomics haben. Und das ist aber das, wo ich mich immer so sehe. Also eigentlich hätte ich gerne so 17-jährige Leser im Schnitt, weil es fühle ich mich irgendwie immer so, also dass das irgendwie so meine Heimat ist, so lesertechnisch. Und dass es halt so ein All-Ager oder Young Adults im Amerikanischen. Und der hat mir super gut gefallen. Und sowas von deutschen Zeichnern würde ich mir total wünschen oder auch eben gerne selber machen.
Dann, ich weiß gar nicht, wie weit in der Zeit wir fortgeschritten sind. Ich glaube, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde. Das ist, glaube ich, gut.
Ja.
Dann würde ich sagen, das wäre wahrscheinlich etwas, was viele Leute sich freuen würden, von dir zu lesen, denke ich mal. Das wäre dann ja wahrscheinlich aber erst, es wird ja wahrscheinlich nicht das Projekt für 2019 werden, denke ich mal, sondern das wird ein bisschen länger dauern.
Ist das jetzt eine Herausforderung?
Ja, ich dachte so, als Challenge könnten wir es ja mal anlegen. Vielleicht sehen wir dich dann ja doch.
Gib mir 4 Monate.
Sehen wir dich doch schon im nächsten Jahr wieder. Also, anders gesagt, wir freuen uns über alle Sachen, die du rausbringst. Wir freuen uns und vor allen Dingen, finde es auch klasse, gerade diese Vielseitigkeit, das solltest du dir erhalten, aber das ist wahrscheinlich kein Problem.
Ja, ich glaube, das bleibt so.
Das steckt in dir drin. Und wir können sehr dankbar sein, die Szene kann sehr dankbar sein, dass sie dich hat, würde ich mal sagen.
Danke.
Es gibt von Endzeit, das sollte man vielleicht nochmal erwähnen, spezielle Karten. Also so signierte Spezialkarten, das ist vor allem für Sammler interessant, habe ich gelesen, irgendwie klar.
Die ja, auch
nur, wenn man sie hier kauft, ne?
Also alle, die das Buch bei mir am Stand drüben kaufen oder bei den Signierstunden, ist ja jetzt auch eine gleich im Anschluss, die kriegen eine von den auf 100 Stück limitierten Signierkarten. Also wer eine möchte, sie ist sehr hübsch und es wird sie nie wieder geben danach.
Genau, das ist noch so als kleiner Anreiz, falls man überlegt, ach, das Buch jetzt hier kaufen und mitschleppen, aber es lohnt sich. Da gibt es noch die exklusive Karte dazu. Ich habe noch an einer Stelle in dem Buch gelesen, dass die beiden Mädels irgendwie auf der Zugfahrt so überlegen, da draußen könnten jetzt auch, wir kennen und wissen gar nicht, wie die Welt draußen aussieht, es könnten jetzt auch Einhörner da draußen irgendwie rumspringen. Vielleicht wäre das noch eine Idee für den zweiten Teil. Oder ein Spin-off.
Einhorn-Zombies.
Ja, ich glaube, Einhörner ist so, das ist so, ich habe so das Gefühl, ich spüre gerade so ein Vibe, das ist das nächste Ding.
Ich werde es überlegen.
Überleg's dir, mach's lieber nicht. Vielen Dank, wenn jetzt noch irgendwelche Fragen sind. Genau, jetzt ist die Signierstunde am Carlsen-Stand, gerade schon angekündigt von Olivia. Geht hin, lasst euch von ihr ein Buch signieren, vielleicht eine kleine Zeichnung, machst du auch rein?
Ja, ich zeichne sehr gerne, ihr könnt euch was wünschen.
Also,
auch Einhörner.
Sehr gut. Also, es lohnt sich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank, Olivia, für das Gespräch und alles
Danke.
Gute.
Danke.
Danke. Oh, wir hatten ja sogar Wasser. Ja,
danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.